Hier gibt's kein falsch, nur richtig. Finde ich, das sollte auch das Credo sein für unsere Arbeit, Markus.
Nur, es gibt kein falsch, nur richtig?
Ja, also emotional. Ja, damals in der Schauspielschule, das ist überhaupt nicht anwendbar auf die Polizei, finde ich so generell, hieß es immer Scheitern mit Freude. Das finde ich, sollte man sich hier ja nicht als Motto nehmen. Aber naja, gut. Freude. Ich möchte bei der Freude bleiben und es macht mich sehr glücklich, Markus, dass wir wieder hier vor dem Mikrofon sitzen. Und heute haben wir mal zwei Gäste.
Wieder zwei Gäste da.
Es ist herrlich und in alter Verschlusssache-Tradition würde ich euch bitten, dass ihr euch einmal selbst vorstellt, damit uns hier keine Fehler unterlaufen.
Sehr gern. Mein Name ist Ivo Haberdank, bin jetzt über 50, bin seit gut 25 Jahren bei der Polizei und seit 8 Jahren beim Staatsschutz.
Ja, ich bin Josef. Ich bin über 30, wenn wir jetzt so anfangen. Ich bin 32 Jahre alt, bin seit 2013 bei der Polizei, hab da angefangen und seit 2018 beim Staatsschutz.
Markus, Staatsschutz, stand das auf deiner Wunschliste?
Ja, wir hatten lange drüber debattiert, dass wir mal dazu kommen. Deswegen bin ich sehr froh, dass wir oder ihr uns heute die Ehre erweist und uns diesen Wunsch erfüllt.
Wenn wir das Wort Staatsschutz hören, woran denkt man da als Bürgerin?
Die Bürgerin, der Bürger, denken sehr oft an den Geheimdienst. Mhm. Das ist im Wort Staatsschutz irgendwie mit drin. Und ich bin sehr froh, dass wir hier sind und damit mal vielleicht von Anfang an aufräumen können. Der Staatsschutz ist eine Abteilung im Landeskriminalamt, im LKA. Und zwar eine ganz normale Abteilung, wie alle anderen Abteilungen auch. Wir haben keinerlei extra Befugnisse. Wir haben ganz besonders keine Befugnisse, die irgendwie geheimdienstlich wären. Wir sind ganz normale Polizisten. Wir bearbeiten Kriminalität, die sich aus einem bestimmten Motivationshintergrund, nämlich einem politischen, ergibt. Das sind aber ganz normale Straftaten und wir bekämpfen die mit ganz normalen polizeilichen Mitteln. Im Allgemeinen richten sich diese Straftaten gegen das Bestehen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, FDGO. Das ist bei uns eine Abkürzung, die sehr, sehr häufig verwandt wird. Aber das ist es schon. Der Staatsschutz ist eine normale Polizeidienststelle, keine geheimdienstliche.
Ist es denn so, dass der Staatsschutz, also wir wissen das, Markus, da möchte ich mal kurz nicht, dass alle jetzt denken, das ist jetzt wieder so ein Lisa und Markus-Ding, dass sie das nicht wissen, aber unsere ZuhörerInnen wissen das vielleicht nicht, vor allen Dingen nicht Leute, die nicht in der Polizei sind. Gibt es nur diesen einen Staatsschutz oder wenn du jetzt gerade sagst, es sind vor allen Dingen Kriminalitätsphänomene aus politisch motivierten Handlungen heraus, seid ihr beide jetzt beide einfach nur der Staatsschutz oder wie ist das bei euch? Seid ihr aufgeteilt? Wie funktioniert das in der Berliner Behörde?
Am Anfang war der Staatsschutz tatsächlich aufgeteilt in links und rechts. Mhm. Man kennt das, die Aufteilung links und rechts kommt aus der französischen Nationalversammlung 18. Jahrhundert nach der dortigen Revolution. Die Königstreuen saßen auf der rechten Seite, die progressiven Kräfte, die eine Republik wollten, saßen auf der linken Seite und das hat sich tatsächlich so fortgesetzt. Noch immer sitzen die linken Parteien und Organisationen auf den linken Rängen. Und die Rechten, die Konservativen, sitzen eben auf der rechten Seite.
Was, Markus?
Ich bin ja immer gespannter Zuhörer erstmal. Aber den Ursprung, dass es da hat, siehst du, deswegen,
man lernt ja
nie aus.
Vielen Dank dafür.
Man kann hier auch noch was lernen. Ja. Gar keine Frage.
Es gibt kein falsch, nur richtig. Ja.
Und tatsächlich hat sich auch der Staatsschutz auf Kriminalität beschränkt, wenn man so will, die sich aus einem linken oder rechten Motivationshintergrund heraus ergeben hat. Mittlerweile gibt es aber viel mehr Kriminalität, die sich nicht mehr so eindeutig in links und rechts unterteilen lässt. Wir haben das ganz besonders gesehen während der Corona-Zeit. Leute, die so Verschwörungstheorien anhängen, die sind nicht unbedingt rechts oder links. Trotzdem richtet sich das gegen den Staat. Die Aufteilung in links und rechts ist also so krass nicht mehr aufrechtzuerhalten. Der Anschlag auf den Weihnachtsmarkt hat uns gezeigt, dass es ein neues Feld gibt, das überhaupt nicht mehr links oder rechts ist. Das ist der Islamismus. Das ist also eine Ideologie, die sich aus einer religiösen Weltanschauung herausspeist. Mittlerweile gibt es dafür tatsächlich eine extra Abteilung beim LKA, das LKA 8. Mhm. Auch das ist Staatsschutz, hat aber mit links und rechts nichts mehr zu tun. Das heißt also, der Staatsschutz ist aufgeteilt in verschiedene Dezernate und wir bemühen uns, alle Phänomene, mit denen wir zu tun haben, irgendwo bearbeiten zu lassen. Das gelingt uns auch. Es gibt aber immer wieder Diskussionen darüber, wer denn nun welches Phänomen und da seine Fittich nehmen soll.
Wenn du sagst, ja, es ist aufgeteilt, dann in Phänomenbereiche, habt ihr dann wirklich nochmal gesagt, okay, das ist jetzt links, das ist jetzt rechts, das sind die anderen, das ist wirklich, ja, wie ist da so grob dann die Aufteilung?
Man kann schon sagen, dass die Aufteilung sich daran orientiert, wie auch die Bürgerinnen, der Bürger das sehen würden. Wir hatten jetzt in den letzten Jahren einen Anstieg von Klimastraftaten. Also Leute, die aus Sorge um das Klima und um die Entwicklung der Gesellschaft heraus Straftaten begehen. Ich denke, wenn man die fragen würde, wie die sich selber sehen, dann würden die wahrscheinlich eher links als rechts sagen. Mhm. Obwohl die nicht die linke Weltrevolution anstreben. Die wollen, dass das Klima geschützt wird. Mhm. Trotzdem werden deren Taten beim LKA 52, das sich mit PMK, also politisch motivierter Kriminalität, von links beschäftigt, bearbeitet. Am Ende, immer wenn ein neues Phänomen auftaucht und es sich nicht sofort für jedermann einleuchtend zuordnen lässt, dann wird diskutiert, wer das bearbeiten soll in Zukunft. Und dann wird das dahin geschoben und in Zukunft dort bearbeitet, bis sich neue Erkenntnisse ergeben, die dazu führen, dass das Ergebnis nochmal neu betrachtet werden muss.
Okay. Mhm.
Jeder kann ja irgendwie so mal sein Fachgebiet wählen. Wie seid ihr im Endeffekt zum Staatsschutz gekommen?
Naja, im ersten Mal war es so, ich habe die Rotation ganz normal gemacht, wie alle anderen auch. Bei mir wurde ich nach einem Jahr K1 gefragt, ob ich noch ein halbes Jahr länger machen möchte. Da habe ich gesagt, nein. Und dann habe ich ein halbes Jahr länger gemacht. Und dann bin ich dann direkt zum LKA und ja, habe dann bei diesen tollen Fragelisten, wo ich denn hin möchte, angegeben, ja doch, ich möchte ins LKA 53, da bin ich dann auch hingekommen und habe aber gesagt, ich möchte nicht in die Auswerteinheit kommen, da wo ich jetzt am Ende gelandet bin. Also ich hatte da dahingehend sehr Glück, aber man muss dazu sagen, ich wollte dann auch da bleiben und bin seitdem da, also ich bin so ein bisschen Fachidiot, ich kann halt nur Rechtsextremismus bekämpfen und Hasskriminalität und bin dann auch noch in dieser besonderen Stelle der Auswerteinheit, die nochmal eine ganz andere Aufgabe hat, als jetzt sozusagen Ermittlungen in dem Sinne zu machen, wie man es sonst aus den Kommissariaten kennt.
Was ist der Unterschied zwischen einer Ermittlungsgruppe und einer Auswerteeinheit?
Also die Ermittlungskommissariate, davon haben wir im LKA 53, also im Bereich PMK Rechts und Hasskriminalität, da haben wir insgesamt 6, die je nach Phänomenbereich, es gibt ja verschiedene im Bereich Rechtsextremismus, Hasskriminalität, also Antisemitismus, Antiziganismus, Queerfeindlichkeit und so weiter. Also all diese Themen sind dann aufgeteilt auf die Kommissariate. Die machen die klassischen Ermittlungsarbeiten. Wenn Vorgang bei der Polizei angezeigt wird oder bekannt wird, dann bearbeiten die das zum Ende und geben es zur Staatsanwaltschaft ab. Die Auswerteinheit, die macht keine Ermittlungen. Die ist für Gefährdungsbewertungen überwiegend zuständig. Das betrifft sämtliche Vorfälle wie eine Person im öffentlichen Leben, die sich vielleicht gegen rechts engagiert oder irgendwie für Flüchtlinge oder PolitikerInnen ist, die werden dann oft angefeindet vom politischen Gegner, bedroht und unsere Aufgabe ist dann unter anderem die Gefährdungsbewertung für diese Person zu machen, aber auch für Veranstaltungen. Also wenn ein Aufzug, eine Demo stattfindet, dann wird im Vorfeld natürlich gefragt, wissen wir, kommen da unsere Pappenheimer, sind da Leute, die irgendwie Stress schieben wollen, die wirklich nur Krawalle machen möchten und wenn wir da Erkenntnisse haben, dann entsprechend fertigen wir die Gefährdungsbewertungen dazu. Damit können dann auch die Abschnitte und Co. besser planen, wie viele Einsätze, also wie viele Kräfte eingesetzt werden und so weiter bei Veranstaltungen. Und ein wichtiges Instrument, was wir auch haben, sind die sogenannten Sicherheitsgespräche. Das heißt, wir treffen uns ähnlich wie hier mit den Betroffenen, die irgendwie ja gerade Angst haben, die bedroht werden oder was auch immer. Und dann gucken wir, wie können wir die besser schützen, was für Informationen sind vielleicht uns noch durchgerutscht als Polizei. Gerade die unterhalb der Strafbarkeitsschwelle, weil auch das kann ja relevant sein für die Gefährdungseinschätzung. Genau das ist dann das, was wir sozusagen tagtäglich machen. Ein letzter Punkt, den wir auch machen, ist wie gesagt sehr vielseitig, was wir da auch machen, sind so schriftliche Anfragen, parlamentarische Anfragen beantworten und so. Also da, wir haben auch sehr viel so Stabstätigkeiten. Das heißt, wir beantworten Presseanfragen und schriftliche Anfragen beziehungsweise arbeiten zu. Und das ist ein Großteil unserer Arbeit.
Ja, du hast gesagt, du bist ein Fachidiot nur für rechte Kriminalität und Hasskriminalität. Ich finde das ganz, ganz wichtig und ganz, ganz toll, dass du da ein Fachidiot, wie du dich selbst genannt hast, bist. Ich finde, dass gerade in Angesicht dessen, was in der Welt so los ist, ist das ein sehr wichtiges Thema. Und ich finde es gut, dass da Leute wie du sehr engagiert seit Jahren hinterher sind und das machen.
Naja, kann man ja mal so sagen.
Ja, Markus. Absolut.
Da würde ich gerne mal einhaken.
Ja.
Weil tatsächlich die Personen, die bei uns als Beschuldigte auftauchen, uns relativ häufig vorwerfen, dass wir sie nur verfolgen wegen ihrer Gesinnung. Und das ist bei den Rechten wie bei den Linken genau dasselbe. Da heißt es immer, ja, es ist ganz egal, was ich mache. Es geht nicht um die Straftaten, es geht darum, was ich denke. Und da möchte ich ganz klar widersprechen. Wir sind keine Gesinnungspolizei. In Deutschland soll und darf jeder denken, was er will und darf auch meinetwegen radikalen und extrem politischen Gesinnungen anhängen. Wir verfolgen Straftaten, die sich dann vielleicht aus diesen Gesinnungen ergeben. Aber denken und tatsächlich auch sagen darf erstmal jeder alles, solange er damit nicht irgendwelche Gesetze bricht. Stichwort 86a, Verwenden von verfassungsfeindlichen Kennzeichen. Wer hier einen Hitlergruß zeigt, der macht sich strafbar. Das hat mit Gedankenfreiheit nichts mehr zu tun. Aber ansonsten dürfen die Leute denken und sagen, was sie wollen.
Nee, das wollte ich damit auch gar nicht sagen, selbstverständlich. Ich bin eine sehr große Freundin der Demokratie und des freien Denkens. Aber wie gesagt, also wenn es eben dann zu Straftaten kommt, dann ist es sehr wichtig, dass es sowas wie den Staatsschutz gibt.
Ganz sicher.
Damit das strafrechtlich verfolgt wird. Mhm. Und es ist ja auch eben nicht nur, wie ihr beide gerade schon selbst gesagt habt, links oder rechts, sondern du hast zum Beispiel die KlimaaktivistInnen da aufgebracht, die sich ja eher dem linken Spektrum wahrscheinlich zuordnen würden. Das Wort Hasskriminalität fiel hier gerade. Queerfeindlichkeit fällt da ja auch drunter. Antisemitismus, Antiziganismus. Also ich finde, man muss generell so weg davon kommen, zu sagen, es gibt nur diese beiden Extremen links und rechts, sondern es gibt so viel mehr, was menschenverachtend ist und was dann im schlimmsten Fall in einer Straftat gegenüber der betroffenen Menschengruppe endet, dass es für mich gar keine Frage ist, ob der Staatsschutz abdingbar sei.
Wo, für alle Zuhörerinnen oder Interessierten, wo fängt denn, sag ich mal, so eine Deliktslage an? Also was ist so eine Schwelle, die irgendwie überschritten werden muss, damit ihr sagt, jetzt müssen wir da tätig werden?
Als Polizei ist es grundsätzlich immer eine Straftat. Also sofern wir irgendwie Kenntnis von einer Straftat bekommen, handeln wir. Und dann wird es halt immer schwierig, wenn wir wissen, dass gewisse Personen gewissen Ideologien anhängen. Das allein reicht nicht, dass wir als Polizei handeln. Dafür gibt es dann NGOs, also Nichtregierungsorganisationen oder die Zivilgesellschaft allgemein, die vielleicht eher daran interessiert ist oder auch besser ausgebildet dafür ist, sozusagen an der ideologischen Überzeugung, an der Weltoffenheit etc. zu arbeiten. Das geht ja schon bei Schulen, Kindergärten und Co. los, dass man da entsprechende politische Bildung und sowas anfängt. Dafür ist die Polizei grundsätzlich einfach nicht zuständig, weil wir relativ wenig Pädagogen auch einfach haben, die da draußen rumlaufen. Also sobald wir eine Straftat haben, werden wir tätig und dann kommt vielleicht auch zu dem Zeitpunkt jetzt passend das Thema Prävention ins Spiel. Da haben wir natürlich doch nochmal auch ein bisschen anderen Blickpunkt. Da geht es nicht nur um die Straftaten, aber das ist immer das Einfallstor. Bei der Prävention oder der Deradikalisierung letztlich versuchen wir dann zu gucken, wo sind die Risiko- und Schutzfaktoren bei diesen Personen, die sie letztendlich dazu führen, dass sie vielleicht Straftaten begehen. Und da ist die Ideologie natürlich ein treibender Faktor. Da beobachtet oder hat man auch mal einen anderen Fokus als nur auf die Vermeidung oder die Verhinderung von Straftaten.
Gibt es einen Hauptfokus im Moment an politisch motivierten Straftaten? Ist irgendein Phänomen besonders prägnant im Jahr 2025, beziehungsweise war in 2024 sehr, sehr präsent auf eurem Schreibtisch oder auf euren Schreibtischen?
Also ich würde mir nicht anmaßen, irgendwas als das hervorstechendste Phänomen zu kennzeichnen. Mhm. Dafür gibt es einfach zu viele. Aber zum Thema passt natürlich Hasskriminalität im Internet. Mhm. Wir hören ja relativ häufig, tatsächlich eher aus der rechten Bubble heraus, aber durchaus auch aus anderen Bubbles heraus, dieses, man darf hier heute nichts mehr sagen. Das stimmt nicht. Man darf alles sagen. Gerade im Internet wird auch alles gesagt. Die Leute, die sich darüber aufregen, dass man öffentlich nichts mehr sagen dürfte, die sind eigentlich diejenigen, die sich am meisten auslassen im Internet. Und tatsächlich gibt es da dann immer eine feine Grenze. Ja, man darf alles sagen. Man darf aber nicht in die Rechte anderer eingreifen und man darf die nicht beleidigen, man darf sie nicht verunglimpfen, man darf sie nicht bedrohen. Das alles sind Straftaten und da hört der Spaß einfach auf. Die Leute sind immer der Meinung, sie müssen alles sagen dürfen und sie hätten ein Recht darauf, dass das unwidersprochen bleibt. Mhm. Das ist natürlich nicht so. Man darf radikale und auch extreme Meinungen äußern, man muss sich aber gewahr sein, dass es dann sicherlich auch Leute gibt, die dagegenhalten. Es gibt kein Recht darauf, Meinungen zu äußern, die ganz weit vom Mainstream abweichen und dann auf Schweigen zu stoßen, auf Zustimmung. Dieses Recht gibt es einfach nicht. Aber, und das hat Josef ja schon richtig gesagt, das sind eigentlich alles keine Sachen für die Polizei. Ein Diskurs, der darf auch gern hoch hergehen, der geht die Polizei tatsächlich nichts an. Da haben wir gar nichts zu suchen. Wir greifen ein, wenn es zu Straftaten kommt. Im Internet sind das ganz, ganz viele, wir nennen das Hasskriminalität, Beleidigungen und Bedrohungen, die sich aus einer gewissen politischen Motivation heraus speisen. Mittlerweile ist das ein großer Teil unserer Arbeit. Wir kriegen tagtäglich neue Anzeigen, die dann verschiedenen Phänomenen zugeordnet werden können. Aber die Überschrift ist immer gleich Hasskriminalität. Leute, die ihre Mitmenschen, die sie gar nicht kennen, im Internet aufs Übelste beschimpfen und beleidigen, weil sie der Meinung sind, das würde ihre politische ihre überlegene Motivation rechtfertigen.
Phänomen, dass sich wirklich jemand dahinsetzt an den PC und sagt, so, jetzt gebe ich es der Person aber richtig. Und sich dann die Zeit nimmt und dann so einen Kommentar auf Instagram oder wo immer.
Ja, es ist ja aber auch immer das Schlimme, dieser geschützte Raum, in dem man sich zu Hause dann auch befindet. Es ist auch dieser anonyme Raum, es sind Decknamen ja irgendwo mit unterwegs. Ist das überhaupt die Person, für die ich mich da ausgebe? Ja, da kann ich natürlich immer schon um mich schießen, als wenn ich jetzt direkt eine Person eben gegenüberstehe.
Ja, und was ja auch immer auffällig ist, die Leute, die am meisten auf die Verfassung schimpfen, sind ja genau die, die von der Verfassung geschützt werden. Ne? Also dadurch, die sagen, ey, wir haben alles Kacke hier und das muss gestürzt werden. Und ich mir denke, ja, aber du kannst nur das gerade sagen, Mausi, weil die Verfassung dich mit der freien Rede schützt hier gerade. Ne? Ansonsten hätten wir ein ganz anderes Problem. Internet, Hasskriminalität, wie kann ich mir das vorstellen? Ich kriege dann eine Anzeige, weil jemand im Internet gesagt hat, XY, ich schlag dich tot, weil du bist das und das. Jetzt mal ganz plakativ, damit das für alle klar ist. Dann kommt das zu euch ins LKA, also zum Staatsschutz, und dann wird erstmal geguckt, auf was für eine Menschengruppe ist dieser Hass bezogen, und dann wird das sozusagen dem Phänomenbereich zugeteilt und dann wird das sachbearbeitungsmäßig ganz standardmäßig abgearbeitet. Oder wie stelle ich mir das vor?
Ganz genau so, als ob du das vorher auswendig gelernt hättest.
Ach Gott, hör doch auf. Das ist ja nicht so häufig, dass ich was Richtiges sage.
Sonst hättest du immer, naja, fast oder nein.
Heißt das so? Ja, nee, okay, so ist das, ja?
Ganz genau so. Dann wird das bei uns abgearbeitet. Wir bemühen uns herauszufinden, wer diese Posts, diese Kommentare, was auch immer veröffentlicht hat. Tatsächlich gibt es mittlerweile bei allen Social-Media-Plattformen Portale für Polizeien der verschiedensten Länder, nicht nur Bundesländer, sondern auch Staaten. Die können sich dann da hinwenden und Anfragen User betreffend machen und wir kriegen auch im Allgemeinen Antworten. Das heißt, die Anonymität, die Leute vermuten, wenn sie im Internet über die Stränge schlagen, die ist möglicherweise nicht gegeben. Wir haben da eine doch beachtenswerte Aufklärungsquote.
Also ich meine, ist ja für uns gut, dass sich vielleicht viele in Sicherheit wegen, während solche Kommentare gepostet werden, aber die Möglichkeiten sind ja da.
Ja, Gott sei Dank.
Okay, also es ist tatsächlich dann so, dass wenn jemand sowas mehrfach ins Internet schreibt, irgendwelche Volksverhetzungen oder ähnliches, dass wir dann tatsächlich bei diesen Menschen durchsuchen und deren internetfähigen Geräte wegnehmen. Das heißt, dass das Handy, der Laptop, Tablet etc. weggenommen wird und das schmerzt die sehr, sehr doll, weil die dann ja kein Handy mehr haben. Das ist vermutlich sogar viel schmerzhafter als einfach nur eine Verurteilung oder eine Geldstrafe, die dann am Ende daraus auch resultiert. Und das ist, glaube ich, eine gute Botschaft auch an die Betroffenen, dass wir da eine Handhabe haben und sehr gut mit der Staatsanwaltschaft auch zusammenarbeiten, da einfach was bewegt werden kann. Also dass so eine Anzeige dann auch oft eine Wirkung entfaltet.
Das habe ich auch schon erlebt, durfte ich auch schon bei ein paar Hospitationen erleben im Bereich Sexualdelikte, wenn dann mobile Datenträger weggenommen worden ist, dass da das Drama viel größer war, dass wir die jetzt mitnehmen, anstatt wo ich denke, hallo, hast du verstanden, warum wir hier sind? Also wir haben, ja, doch hast du, weil wir haben dich ja gefragt, ob du es verstanden hast. Und das eigentliche Drama ist gerade, dass wir dein Handy und dein Laptop jetzt mitnehmen. Ich hätte ganz andere Sorgen gerade.
Ja, aber stell mir vor, so vor 20 Jahren wäre das wahrscheinlich noch anderen Leuten egaler gewesen, meine sämtlichen internetbasierten Geräte wegzunehmen. Aber heutzutage ist das schlimm. Also mein Leben hört ja, oder das Leben hört ja für viele auf.
Also ich würde sagen, wenn man mein Telefon mir wegnehmen würde, dann säße ich auch erstmal damit denken, wie komme ich jetzt, wie kann ich jetzt, ich habe ja noch eine Uhr, mit der kann ich bezahlen. Also das ist so, ne? Aber du hast das Stichwort Durchsuchung hier gerade reingebracht. Also seid ihr auch eine Dienststelle, die viel durchsucht? Das ist ja vielleicht für potenzielle Menschen, die sich für unsere Behörde interessieren und jetzt auch dann irgendwann dahin kommen, ihre Wunschlisten anzugeben. Ist das ja sehr interessant, weil das weiß man vielleicht ja nicht. Ich wusste das über andere Dienststellen auch nicht, wie viel die eigentlich machen. Deswegen habt ihr viel zu tun draußen.
Also die Auswerteinheit, wo ich jetzt explizit arbeite, die ist eine dieser Dienststellen, die relativ wenig draußen ist. Also wir sind halt oft draußen dann für Sicherheitsgespräche in den Büros oder Örtlichkeiten, wo es dann halt diese Gefährdung gibt. Aber Durchsuchen oder Ähnliches machen wir eben nicht, weil wir ja keine Ermittlungsdienststelle sind. Aber in den anderen 6 Kommissariaten im LK 53, da wird tatsächlich sehr viel durchsucht. Da wird sehr viel vernommen. Also ich glaube, da hat man wirklich 2000 Vernehmungen im Jahr, die einfach nur in der Abteilung da geführt werden. Das sind wirklich hohe Summen. Also ich habe die jetzt nicht nachgeprüft, aber waren sie mal vor Ewigkeiten so groß. Also es ist wirklich eine enorme Menge, die da passiert. Dann haben wir auch solche Sachen wie sogenannte Haftbefehlsstreifen. Das heißt, dann guckt man, welche Haftbefehle sind offen, fährt dann sozusagen die einzelnen Stellen und Wohnanschriften an und guckt, können die ausstehende Strafe beispielsweise jetzt gerade bar bezahlen, ansonsten müssten sie in Haft und so weiter. Das wird alles im LK 53 tatsächlich sehr viel gemacht, ja.
Wie sieht es denn aus für zukünftige Interessentinnen, die einfach zu euch in der Dienststelle wollen? Kann ich mich einfach so bewerben? Werde ich dann einfach genommen oder gibt es spezielle Kriterien, um dann eben zu euch auf die Dienststelle zu kommen?
Es gibt die Kriterien, die für alle Dienststellen gelten. Tatsächlich gibt es bei uns aber noch einen Sonderfall. Die Personen, die sich bei uns vorstellen und sagen, sie könnten sich vorstellen, bei uns zu arbeiten, werden sicherheitsüberprüft. Da gibt es verschiedene Abstufungen. Im Allgemeinen kriegen die Leute bei uns eine SÜ2. Das heißt, dass nochmal ganz genau geschaut wird, ob es in ihrem Vorleben irgendwelche Hinweise darauf gibt, dass sie vielleicht Probleme mit der FDGO, der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, haben oder hatten. Und dann fragt man nochmal genauer nach. Das ist ein Sonderfall, den gibt es meines Wissens tatsächlich nur beim Staatsschutz.
Wir alle haben doch die SGÜ 1 während der Einstellung.
Ich glaube, 1 haben ziemlich alle, aber.
Das müssen wir, glaube ich, anklicken. Das weiß man ganz genau. Das heißt, wir erklären uns bereit, dass das bei uns gemacht wird, weil ansonsten ist die Bewerbung auch völlig obsolet, ne?
Ja.
Gibt es nur 2 oder gibt es auch noch höher als 2?
Es gibt noch eine dritte.
Wer ist davon betroffen?
Das sind tatsächlich dann nur wenige, die sich mit Geheimvorgängen beschäftigen.
Und du? Also, ich dachte, ich weiß gar nicht, was jetzt kommt. Alle Zuhörerinnen. Josef hob seine Hand gerade.
Ja, weil ich auch eine SÜ3 habe. Also genau. Ja, das ist dann nochmal ein bisschen heftiger, weil dann wird tatsächlich auch das Umfeld befragt. Mhm. Also da ist es dann so, dass man Freunde angeben muss, die dann auch explizit über einen ausgefragt werden, wie man denn so tickt, auf wirklich persönliche Fragen zur Familie und so weiter.
Ich dachte, das wäre schon bei der SÜ2 der Fall, dass man da Familienmitglieder angeben musste. Aber wie gesagt,
man gibt die an, das kann durchaus sein, ja. Ich glaube, die werden auch mit überprüft, aber die wirklichen faktischen Gespräche, die werden, glaube ich, erst ab SÜ3 gemacht. Aber da bin ich halt auch kein Experte, ja.
Sehr interessant, aber also wie ist so eure Dienststelle? Wie lange, Schichtmodell oder seid Bereitschaft? Wie ist es so einfach für Leute, die
Also tatsächlich haben wir sehr, in Anführungsstrichen, entspannte Bürodienstzeiten, Gleitzeit, man je nachdem, wie die aktuelle Lage ist, wie coole Chefs man hat etc., kann man das eventuell etwas mehr ausdehnen oder ausweiten, aber tatsächlich ist das so, dass man in einen gewissen Korridor halt erscheint und dann wieder geht und seine Stunden, sofern die Arbeit es zulässt, halt ganz normal abspult. So. Dann haben wir immer wieder mal Rufbereitschaften fürs Wochenende etc. Überwiegend sind wir tatsächlich nur ganz normal in den Bürodienstzeiten, also in der Auswerteinheit, aber auch in den Kommissariaten. Da hat man manchmal dann, wie gesagt, nachmittags oder so Haftbefehlsstreifen oder halt Durchsuchungen, die ja häufig sehr früh beginnen, sage ich mal so. Das sind so die Dinge, wo man dann doch immer wieder mal sozusagen aus seinem klassischen Zeitmuster ausbricht. Aber es ist schon vergleichsweise sehr gut zu vereinen mit dem Privatleben.
Also der klassische Kripo-Sachbearbeiterdienst, ja?
Okay.
Ja.
Bei uns ist das ein bisschen anders. Es ist natürlich so, dass ich in unserem Arbeitsbereich relativ häufig innerhalb kürzester Zeit Lagen entwickeln, die dann eben auch dazu führen, dass man mal länger bleiben muss. Das passiert relativ häufig Freitagnachmittag, wenn alle eigentlich unterwegs in den Feierabend sind. Und dann braucht man Leute, die flexibel genug sind zu sagen, okay, ich cancel meine Termine und bleib heute länger. Das passiert dann doch ab und an. Und mir fällt was ein, dass ich vielleicht auch noch sagen würde zu der Lage der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beim Staatsschutz. Unsere Täterklientel, also die Leute, die wir wegen Straftaten verfolgen, sehen uns tatsächlich als Teil des Staates, den sie ja bekämpfen und abschaffen wollen in der letzten Konsequenz. Das heißt, die sehen die Polizei nicht als Schiedsrichter, sondern als direkten Gegner. Und das führt dazu, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Staatsschutzes besonders gefährdet sind. Und tatsächlich, das ist in der Vergangenheit schon vorgekommen, auch direkt angegriffen werden. Dass man denen zu Hause auflauert, dass man deren Fahrzeuge angreift. Das ist schon passiert. Wir versuchen dem zu begegnen. Alle unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben eine Auskunftssperre. Das heißt, wenn jemand versucht, beim Einwohnermeldeamt die Adressen rauszukriegen, weil er ein Klassentreffen organisieren will, das kann man normalerweise ja machen, dann kriegt er, wenn es um unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geht, eine Nullauskunft. Und wir tragen bei Durchsuchungsmaßnahmen im Allgemeinen einen Identschutz, ja, also so eine Sturmhaube. Man kennt das wahrscheinlich dann aus den Filmen. Das sieht ein wenig martialisch aus, aber es dient der Sicherheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Genauso, wenn wir als Zeugen vor Gericht geladen sind, dann warten wir im Allgemeinen nicht zusammen mit allen anderen Zeugen, sondern gehen durch einen extra Eingang rein, damit man nicht sieht, wo wir herkommen und wo wir danach wieder hingehen. Also es gibt eine gewisse Gefährdungslage, der wir Rechnung tragen. Und das muss man sich vor Augen halten.
Hätte ich nicht gedacht. Also das ist natürlich total logisch, was du sagst, aber hätte ich nicht gedacht, also dass das häufig passiert.
Also das ist tatsächlich passiert. Es gibt einige herausragende Fälle. Mhm. Ich halte über diese Themen auch Vorträge an unserer Ausbildungsstätte, an der HBR. Und sage den jungen Menschen, die bei der Polizei anfangen, das ist halt kein Spiel. Es gibt Leute, die uns direkt angreifen, weil wir Polizisten sind und weil sie finden, das genügt. Damit sind wir deren Gegner. Und die meinen das schon ernst. Das darf man nicht außer Acht lassen. Deswegen empfehlen wir auch unseren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen tatsächlich vorsichtig zu sein auf Social-Media-Plattformen und sich halt nicht allzu sehr zu exposen. Nicht zu posten, wo man wohnt, wo man im Urlaub ist, welches Nummernschild das neue Fahrzeug hat oder so.
Heutzutage natürlich definitiv größer werdendes Thema für junge KollegInnen, die irgendwie kommen.
Ja.
Gerade Social Media ist ja überall, ob es jetzt irgendwie geführt. Und wenn ich jetzt so dran denke, da man essen, da erkenne ich aber gleich wieder irgendwie die Lokalität, wo man dann irgendwo mit ist. Passiert wahrscheinlich schneller, dass irgendwie sowas zustande kommt, gerade wenn dann eben hier im Fokus des Ganzen steht. Wie du eben schon sagst, die Häufigkeit ist einfach da gegeben. Und ich finde es erschreckend, gerade, was du meinst, irgendwo mal kurz anzurufen, ja gut, Klassentreffen, kann ja jeder sagen, dass er ein Klassentreffen hier organisiert und schubst hast du da mal irgendwo.
Ich finde zwei Sachen erschreckend. Einmal, die eine Sache ist erschreckend, dass ich die, oder Markus, du hast auch so geguckt gerade, also wir beide und wir sind in unterschiedlichen Klassen gewesen, haben deinen Vortrag nicht gehört. Ich habe viele Vorträge da gehört, die ich jetzt auch manchmal nicht so spannend fand, aber das hätte ich zum Beispiel sehr spannend gefunden. Also schade, dass wir das nicht miterleben durften. Und das Zweite, ich finde, ja, natürlich ist es logisch, weil die Leute, mit denen der Staatsschutz zu tun hat, die sind natürlich gegen den Staat. Wir sind Instrument des Staates oder ausführende Gewalt des Staates. Vor allen Dingen, wie flapsig, also es hat ja gar nicht, da musst du ja gar nicht eine krasse Posterin oder Poster sein, wenn du dich irgendwie, also wenn ich jetzt, überleg mal, wie oft habe ich hier schon in diesem Podcast gesagt, dass ich in Neukölln lebe und wir machen uns mal nichts vor. Ja, Neukölln ist jetzt auch nicht irgendwie so riesengroß und da muss man ja nur an bestimmten Hotspots, also wenn, die haben ja manchmal vielleicht auch nicht so viel zu tun, diese Menschen, die so gewaltbereit dem Staat gegenüber sind. Wenn das deren Kernaufgabe ist, zu gucken, ich bekämpfe den Staat und wo ist denn jetzt diese eine Beamtin, die mich hier jetzt so in die Mängel genommen hat letzte Woche? Das ist ganz gruselig, die Vorstellung. Identschutz kenne ich auch aus BTM-Durchsuchungen. Da hat man auch schon mal einen Identschutz aufgehabt, aber dass das bei euch tatsächlich gang und gäbe ist, das finde ich sehr erschreckend, wenn ich ehrlich bin.
Ich gebe da tatsächlich immer eine Parallele, die jeder nachvollziehen kann. In den 70er Jahren ist in der Hooligan-Szene die Abkürzung ACAB aufgekommen. All Cops are Bastards. Jeder kennt das. Man kann T-Shirts und Basecaps kaufen, wo das draufsteht. Man kann die bei Amazon bestellen. Das ist mittlerweile Mainstream. Dadurch fühle ich als Polizist mich auch nicht beleidigt. Das gehört irgendwie dazu. Ich bekämpfe momentan PMK links. Die linke Szene hat tatsächlich seit Jahren schon einen viel direkteren Ansatz gefunden. Und aus ACAB ist ACAT geworden. All Cops are Targets. Davon gibt es auch Aufkleber und T-Shirts. Man sieht ab und zu irgendwelche Banner, auf denen das draufsteht. Und das meinen die auch so. Es gibt Songs. Ihr kennt wahrscheinlich die Band Feine Sahne Fischfilet.
Ja.
Ja, eine gute Punkband. Die machen gute Musik, wenn man auf sowas steht. Die haben tatsächlich schon vor zig Jahren einen Song rausgebracht, wo im Refrain gesungen wird, niemand muss Bulle sein. Auch das gibt's auf T-Shirts. Und das fasst die Denke dahinter sehr gut zusammen. Unsere Klientel, unsere Täterklientel, findet, dass wir mit der Entscheidung, Polizisten zu werden, alles falsch gemacht haben und dass das ausreicht als Grund, um uns direkt als Personen anzugreifen. Das muss man im Hinterkopf behalten, weil das eben auch unsere Kundschaft die ganze Zeit im Hinterkopf hat.
Das geht ja schon viel niederschwelliger los. Also als ich mich vor 3 Jahren entschieden habe, zur Polizei zu gehen, sind ein paar Freundschaften in die Brüche gegangen. Ich komme davor aus dem sozialen Bereich. Das ist auch eher also ein Berufsfeld, was links geprägt ist, was auch völlig legitim ist und völlig in Ordnung ist. Ja, war schwierig für einige, wo ich so dachte, aber ich bin doch jetzt, also ich bin doch noch, vor 3 Minuten habe ich dir das gesagt und vor 5 Minuten war ich noch ein guter Mensch und jetzt nach 5 Minuten bin ich ein schlechter Mensch oder auf einmal verändere ich mich ganz, ganz krass, weil ich jetzt gesagt habe, ich gehe zur Polizei oder was. Oder es gibt ja so richtig Leute, ich weiß nicht, Markus, ob dir das auch schon mal passiert ist, dass es dann hieß, nee, also mit einer Polizistin gehe ich nicht aus. Wo ich so denke, warum? Was habe ich dir denn getan?
Ey? Geht bestimmt nur um die Schichtzeiten.
Das ja, genau. Oder auch sowas wie, jetzt sag mal bitte nicht in bestimmten Stadtteilen, da bin ich mal in eine Kneipe gegangen mit Freunden und dann hieß es, wenn dich jemand fragt, sag, du bist Sozialarbeiterin. Sag mal nicht, dass du hier, das und das bist du nicht so. Seid ihr bescheuert, Alter? Ich fand das immer alles sehr
fragwürdig. Ja, aber ich fand es auch teilweise Ausbildungsstart, wenn ich mich so da oder Studienstart noch zurückerinnere, Dann hieß es auch, seid erstmal vorsichtiger, wo ihr halt überall jetzt eure im Copshop gekauften Polizei-T-Shirts oder irgendwas. Es war nicht jeder, findet euch halt geil. Ja, ich stelle mir das irgendwie, wenn ich mir das vorstelle, ja, ihr werdet dann beobachtet vielleicht und es muss ja nicht mal direkt jetzt sein. Es kann ja vielleicht auch Wochen später passieren, wenn ich mir vielleicht irgendwo an einem günstigen Ort nachts alleine irgendwo mal vielleicht auch mal langlaufe. Wenn man es ja einmal auskundet hat, dann weiß ich ja vielleicht auch dann, wo derjenige wohnt und alles. Finde ich halt schon krass. Ich finde das sehr schockierend und das ist so, ja, jeder hat dann irgendwie auch Familie. Das ist ja auch so ein Ding, wenn ich bei euch dann arbeite, dass ja irgendwie auch PartnerInnen damit gewahr sein müssen, dass ja vielleicht irgendwas passieren könnte, die ja vielleicht auch komplett unbeteiligt sind, die nicht mal bei der Polizei oder sonstiges sind.
Ja, es ist sehr, sehr interessant, dass du das so sagst. Diese Sorge ist nämlich exakt das, was immer unsere Betroffenen bei uns in der Auswärtereinheit auch uns immer spiegeln, wenn wir diese Sicherheitsgespräche führen. Und da kann man halt auch nur die gleichen Handlungsempfehlungen und Tipps abgeben, die für uns ja selber auch gelten. Das ist das Online-Verhalten, da aufzupassen, dass man nicht unbedingt immer Ortstext verwendet, wo man gerade bei Instagram ist und so weiter. Dass man nicht sagt, das ist mein Lieblingslokal, da bin ich jeden Mittwoch. Oder das ist übrigens meine Haustür. Also,
hier ist mein Klingelschild. Ja.
Also, dass man natürlich mit seinen privaten Daten online wirklich sehr aufpassen muss. Weil sollte man irgendwann mal sozusagen ins Fadenkreuz des politischen Gegners oder wer auch immer geraten, dann werden gerne entsprechende Informationen genutzt, um auch einfach zumindest das Gefühl zu vermitteln, du bist nicht sicher. Mhm. Das heißt, man kann vor Ewigkeiten mal seine Wohnanschrift in irgendeinem Impressum oder PDF-Datei, die noch im Internet irgendwie rumschwirrt, gehabt haben, dann suchen die das raus und sagen, ich weiß, wo du wohnst. In den allermeisten Fällen zum Glück haben diese Menschen ja niemals vor, wirklich bei dir aufzutauchen, weil die vielleicht auch 600 Kilometer entfernt wohnen. Sie wollen dir das Gefühl geben, dass du nicht sicher bist und diese Angriffsfläche braucht man gar nicht erst geben. Das heißt, man googelt sich mal selbst, es gibt auch entsprechende Suchmaschinen, wo man gucken kann, wo seine entsprechenden Daten irgendwie vielleicht schon mal aufgetaucht sind und kann die im Zweifel sogar auch rauslöschen. Das Gleiche gilt natürlich auch im tatsächlichen Leben, wenn jetzt so die dunklen Gassen, das ist immer die Horrorvorstellung, ist zum Glück ein ganz, 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 ganz seltener Fall, dass solche Fälle tatsächlich mal irgendwie so passieren, wie man sie sich vorstellt. Natürlich einfach aufmerksam sein. Nicht unbedingt immer alleine die gleiche Route laufen und so weiter. Dunklen Park. Das sind immer so die Tipps, die man dann auch rausgibt. Man muss halt auch immer gucken, es gibt ja die sogenannte abstrakte Gefährdung, ne, die wir immer so nennen. Die tatsächliche, konkrete Gefährdung, die wir dann haben und die wir dann überprüfen. Das ist so ein bisschen auch die Schwierigkeit, die wir haben, wenn wir dann mit dem Betroffenen sprechen, die dann sagen, hab hier Drohmails bekommen, weil ich war mal im Fernsehen zu sehen, sage ich jetzt mal so grob. Die Drohmails sind rein rechtlich noch nicht mal Drohmails, weil das ist ja auch nochmal eine Sache, ne? Steht da einfach nur, du wirst mal irgendwas erleben, dann ist es ja rein rechtlich so irgendwie nix, weil das kann ja alles bedeuten. Aber fühlt sich genauso an, wie als hätte jemand mir jetzt gerade eine Morddrohung oder sowas ausgesprochen.
Wo wir gerade eben dann das Thema dunkle Gassen haben. Es ist ja eben nicht nur, dass es eben Leute gibt oder TäterInnen, die eben ja staatswidrige Handlungen eben unternehmen, sondern ja gerade in Bezug dessen und die Spiegelung des Ganzen auch eben Opfer, die das Ganze erleben. Wenn wir jetzt in Bezug auf Hasskriminalität etc. auch sowas denken, wie agiert da? Ihr habt nochmal vorhin so ein bisschen ja Prävention irgendwie mit angesprochen. Ist natürlich auch ein Thema, was immer größer wird. Leute eben auch, ja, die zum einen sowas erfahren, Sachen, die nicht gemeldet werden, die ertragen werden, bis dann halt irgendwann diese Schwelle erreicht wird, dass es mal zur Sprache kommt.
Ja, da sprichst du gerade den Richtigen an. Ich bin zufälligerweise für den Bereich Rechtsextremismus, Hasskriminalität der Präventionsbeauftragte. Ja, das heißt, intern wie extern Ansprechpartner für Präventionsfragen. Da kann man klipp und klar sagen, das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Wie ich schon angedeutet habe, die Polizei kann bedingt teilweise präventiv tätig sein. In gewisse Themenfelder, Verkehrsprävention oder solche Sachen, kann die Polizei sehr, sehr gut machen. Aber wenn es in die politische Arbeit, ideologische Aufarbeitung etc. geht, da muss man halt aufpassen, auch einfach, weil wir keine Gesinnungspolizei sind und gucken, wo können wir denn überhaupt erst anknüpfen. Da ist das Gute, dass wir erstens in der Zentralstelle für Prävention, das LKA Präv 4 beispielsweise haben, die sich explizit mit Deradikalisierung, Radikalisierungsprävention befassen. Und wir haben ein großes Netzwerk einfach, gerade in Berlin, wirklich ein großes Netzwerk an NGOs und Vereinen, die wirklich sehr, sehr gute Arbeit auch leisten und für entsprechende Fälle auch funktionierende pädagogische Systeme etc. haben. Unsere Aufgabe ist das dann einfach zu erkennen und weiter zu vermitteln. Die machen dann glücklicherweise die inhaltliche Arbeit und wir können uns dann hoffentlich freuen, dass diese Menschen nicht mehr in Form von Vorgängen auf unseren Schreibtischen landen.
Macht ihr sowas wie Infoveranstaltungen? Ich weiß vom LKA 13 zum Beispiel, dass da KollegInnen von uns auch sowas wie Elternabende machen, um solchen Phänomenbereichen wie Cybergrooming präventiv vorzubeugen. Oder ist das eher nicht so euer Aufgabenfeld?
Eher seltener. Also ich habe sowas auch schon, ich war auch an der HWR und so. Also wir haben hin und wieder mal ein paar Vorträge gemacht, aber strukturell haben wir die sogenannten themenbezogene Informationsveranstaltung.
Auch nicht gesehen, diesen Vortrag.
Nee, das war auch nur zweimal, dass ich tatsächlich da war, zusammen mit einem sozialen Träger. Das ist jetzt nicht, was jedes Jahr gemacht wird. Deswegen, also so strukturell, systematisch haben wir die sogenannten themenbezogenen Informationsveranstaltungen. Das muss ja immer in der Behörde so knackig sein. Ja. Die sogenannten TIFFs, die bieten wir in verschiedenen, also in den Schulen beispielsweise an. Nicht wir explizit als LK 53, aber die Präventionsbeauftragte der Abschnitte, die sind ja auch immer wieder in den Kontakt mit den jeweiligen Schulen etc. Und die bieten oder haben ein großes Portfolio an diesen TIFFs, wie gesagt zum Thema Versammlungen, Drogen, Verkehrssicherheit und so weiter, aber auch theoretisch zum Thema Rechtsextremismus, Extremismus. Das ist aber, ich sag mal, in Überarbeitung seit Ewigkeiten und nicht mehr so zeitgemäß. Und da muss man, wie gesagt, aufpassen, weil es pädagogisch richtig sein soll. Man kann nämlich auch viel kaputt machen. Gerade in der heutigen Zeit, wo sehr viele Leute, jeder hat ein Smartphone, alle haben Zugang zu irgendwelchen Informationen, die vermeintlich richtig sind, aber Fake News sind ein ganz, ganz großes Thema in unserem Bereich. Und da muss man auch ein bisschen Ahnung und Wissen haben, um auch entsprechend adäquat zu reagieren und das auch zu können. Deswegen ist das ein schwieriges Thema für die Kollegen auch und Kolleginnen, die da diese Arbeit in den Schulen leisten. Deswegen holen die sich auch hoffentlich und oft auch gerne irgendwelche NGOs oder so dazu, die dann tatsächlich genau Konzepte dafür haben.
Okay, jetzt haben wir quasi viel über so Jetzt haben wir über präventive Ansätze gesprochen, über das, was als potenzieller Polizist, Polizistin auf der Dienststelle des LKA 5 auf einen zukommen kann. Wie kapselt ihr euch ab von diesem ganzen wirklich menschenverachtenden Scheiß, egal auf welcher Ebene?
Das ist für mich, jeder ist da anders, ich kann da wirklich nur über mich reden, für mich ist es aber relativ einfach. Ich sehe das immer noch als relativ normale kriminalpolizeiliche Arbeit. Mhm. Da werden Straftaten begangen und die versuchen wir, wenn nicht zu verhindern, dann doch wenigstens im Nachhinein aufzuklären. Das gelingt uns oder gelingt uns nicht, aber das kann ich tatsächlich von meinem persönlichen Leben trennen. Der Hass, der einem entgegenschlägt, weil man Polizist ist, oder der Hass, den man sozusagen von außen betrachtet, ja, wenn es darum geht, dass es irgendwelche Auseinandersetzungen gibt, die in irgendwelchen Körperverletzungen, in abgefackelten Autos, in größeren Angriffen enden und die dann auf unseren Schreibtischen liegen. Das kann ich tatsächlich alles von außen betrachten und wenn ich nach Hause gehe, das auch hinter mir lassen. Die Gefährdungslage, die immer mitschwingt, von der wir vorhin gesprochen haben, die ist halt dabei. Aber tatsächlich bin ich lang genug Polizist, um das eben professionell einpreisen zu können, das zu ertragen. Was interessant ist, je nachdem, welcher politischen Richtung unsere Tatverdächtigen angehören, wird uns im Allgemeinen vorgeworfen, dass wir agieren würden wie die Stasi, der Mossad, die Gestapo, irgendeins davon. Mein Anspruch ist genau das Gegenteil. Ich bin in der DDR groß geworden. Als die Mauer gefallen ist, war ich 18. Ich habe also meine gesamte Kindheit und Schulzeit in einem diktatorischen System verbracht, wo es sehr wichtig war, was man in der Öffentlichkeit sagt und wo die Partei und Staatsführung gerne auch bestimmt hätte, was man denkt. Ich weiß sehr, sehr zu schätzen, dass das nicht mehr so ist, dass ich hier sagen und denken kann, was ich will. Und dieser Freiheitsgedanke, den will ich auf keinen Fall mehr missen, den verteidige ich. Dazu gehört auch, dass ich verteidige, dass die Leute irgendwelche kruden Meinungen äußern dürfen. Das ist total okay. Das ist Teil der Freiheit. Uns geht es immer nur darum, einzugreifen, wenn Straftaten passieren. Und das machen wir mit wechselndem Erfolg. Aber tatsächlich nehme ich eine gewisse Sicherheit daraus zu wissen, dass ich auf der richtigen Seite stehe.
Das ist auch wieder das, was wir am Anfang hatten, ne? Zu sagen, die am lautesten gegen die Verfassung schreien, sind die, die am meisten geschützt werden dadurch. Dann wirft man euch vor, Stasi-Gestapo-Methoden anzuwenden. Und jetzt erzählt ihr uns hier gerade, dass die Leute den anderen, also den Kolleginnen von uns auflauern, wo ich denke, hast du mal 3 Minuten von deinem ganzen Tag, die du da anscheinend am PC oder auch damit aufgebracht hast, meine Adresse rauszufinden, mal damit vielleicht verbracht zu reflektieren, was du hier gerade für Methoden anwendest. Ne? Es ist so absurd. Eigentlich. Es ist so absurd, aber ich finde es schön, dass du sagst, dass du deine Arbeit mit der Gewissheit machst, dass du auf der richtigen Seite stehst. Und ich glaube, das ist auch immer nochmal wichtig hervorzuheben, weil man muss ja nicht gleich politisch motivierte Kriminalität vollziehen, vollstrecken, um eine klare Meinung uns gegenüber zu haben. Oder man muss ja auch nicht gleich irgendeinem politischen Spektrum angehören, um zu sagen, alle bei der Polizei sind rechts. Das ist ja auch so ein Satz, der mal so gerne unbedacht irgendwo von außen uns an den Kopf geknallt wird, wo ich dann also denke, sag mal, hörst du dir eigentlich selbst zu? Ich finde das schön, dass wir auch hier offenbar wieder zwei oder ganz klar auf zwei Menschen vor uns sitzen haben, die sagen, nee, wir stehen auf der richtigen Seite und deswegen kann ich meine Arbeit machen. Deswegen finde ich das sehr schön, dass ihr heute da seid.
Wenn jetzt euch oder euren KollegInnen halt was passiert, wie sieht's da so mit der Nachsorge aus untereinander? Macht ihr das intern? Einsatznachsorgeteam als Stichwort. Wie geht ihr damit um, wenn jetzt irgendwer kommt, ey, mir passiert irgendwie oder ich fühle mich irgendwie auf dem Weg nach Hause jetzt nicht mehr so wohl, da wäre vielleicht irgendwas. Oder die Arbeit belastet mich, weil ich habe das Gefühl, irgendwas könnte mir vielleicht passieren.
Zu der Eingangsfrage, wie sehr uns das jetzt sozusagen mitnimmt oder wie ich damit umgehe, wenn solche Anfeindungen sind. Für mich ist es tatsächlich ein bisschen anders, weil wir bekämpfen ja Rechtsextremismus und Hasskriminalität. Und das sind so die Themen, die mich ja auch dann privat rumtreiben. Da, ich glaube, die ZuhörerInnen denken jetzt, ich sehe aus wie Chris Hemsworth, Thor oder so. Tatsächlich sehe ich nicht so aus. Ich bin scheinbar erkennbar.
Jason Momoa sitzt hier vor
okay,
uns.
Genau. Nee, wir haben ja Fotos gemacht, nicht, dass sie sieht. Ja, egal. Ich bin augenscheinlich, werde ich von anderen Menschen als Mensch mit Migrationsgeschichte wahrgenommen und entsprechend auch hin und wieder behandelt. Deswegen kann ich das halt sehr gut nachvollziehen, wie die Leute sich fühlen. Und ich nehme das dann in gewisser Weise schon mit nach Hause, weil ich jetzt natürlich noch einen tieferen Blick in diesen Abgrund habe, in diese ganzen Ideologien, in diese ganzen Ansichten, die da draußen existieren, dann tut's mir immer umso mehr weh, wenn ich das in meinem Umfeld erlebe, weil man ja doch in seiner Welt draußen denkt, ich bin einigermaßen in einer schönen Bubble, wo sowas nicht existiert. Das ist leider nicht so, aber wiederum, dass ich jetzt im Bereich Rechtsextremismus arbeite, also in der Bekämpfung, das gibt mir halt Kraft und tut mir gut, weil ich dann Wirksamkeit habe, sozusagen irgendwas dagegen zu tun. Wenn ich das nicht machen würde, würde ich mich privat einfach darum bemühen, irgendwas dagegen zu unternehmen. Sonst würde man einfach nur lethargisch in der Ecke sitzen und rumjammern. Und deswegen ist es eine sehr, sehr gute Sache, sich da auch sozusagen in dem Sinne auf der richtigen Seite zu befinden und gegen Rechtsextremismus und jedweder Form von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit vorzugehen. Und auch insbesondere in der AE ist es ja so, dass wir für die Betroffenen da sind. Und das ist immer ein sehr, sehr, ich sage jetzt mal, belohnendes Gefühl, nicht immer nur Ermittlungen. Ich will das überhaupt nicht abwerten, aber mir persönlich geht das so, Ermittlungen zu sehen, wie dann, weiß ich nicht, einer Frau, die ein Kopftuch trägt, irgendwie, die geschlagen wird und dann hat man deren Leid, was man irgendwie mit aufsaugen muss, mit denen spricht, in der Vernehmung. Und meine Aufgabe ist mehr, den Leuten wieder ein besseres Gefühl zu geben, den Sicherheit zu vermitteln. Da kriegt man auch viel mehr positives Feedback. Und das gibt mir halt sehr viel Kraft und tut einfach sehr, sehr gut und macht Spaß halt auch, ja.
Das ist es nochmal mal zu der Frage, die ich gestellt habe, zurückzukommen. Wie ist es, wenn irgendjemand im Team dann auf euch zukommen würde? Habt ihr was wie Besprechungen?
Ich kann mal ein Telefon wird das sagen, dann nicht also wir spielen das mal durch. Wir machen das ja gerne. Wir spielen gerne durch. Ich sitze bei euch. Ich bin ZAN bei euch. Also ich mache gegen Rechtsextremismus Ermittlungen. Ich bin da in irgendeinem bestimmten Sachverhalt sehr tief drin. Ich rufe euch ganz spät abends an und sage, ey, ich bin gerade nach Hause gekommen von meiner Stammkneipe. Mich wurde geschlagen. Ich habe richtig eins ins Gesicht bekommen. Mein erster Instinkt ist, ich gehe gar nicht erst wahrscheinlich nach Hause, sondern ich gehe als erstes auf einen Abschnitt und zeige das auf jeden Fall erstmal an. Dann würde ich das euch als meine Mitarbeiter, meine Vorgesetzten, wie auch immer da die Konstellation ist, sagen, wie wird dann damit vorgegangen? Also, weil das ist jetzt schon ein Extrembeispiel, aber ich finde immer, da kann man es vielleicht am plakativsten dann darstellen, wie dann damit umgegangen wird.
Tatsächlich ist das ja eine Straftat.
Ja.
Ja, das heißt, wir können da polizeilich tätig werden. Man muss aber sagen, dass in dem Fall unser erstes Anliegen wäre, die Mitarbeiterin, den Mitarbeiter aus der Schusslinie zu nehmen. Mhm. Das heißt, dass wir wahrscheinlich dafür sorgen würden, dass die aus dem Staatsschutz rauskommen und erstmal woanders Dienst tun. Es sei denn, die möchten das nicht und sagen, nee, jetzt erst recht, ich bleib genau hier sitzen. Mhm. Das hatten wir auch schon. Aber tatsächlich ist da unser Anliegen, zuallererst die Sicherheit zu gewährleisten. Wir wissen das, wir sind alle Polizisten. Es gibt keine 100%ige Sicherheit. Wir können die Leute nicht rund um die Uhr bewachen. Wir können sie auch nicht einmauern. Man muss mit einem gewissen Restrisiko leben. Und das versuchen wir zu verringern. Der erste Schritt wäre natürlich eine ärztliche Versorgung, eine psychologische Versorgung, die auch innerhalb der Polizei angeboten werden kann. Aber dann würde es wahrscheinlich dahin gehen, dass man sagt, wir würden dich woanders einsetzen. Wir würden dich aus diesem Phänomenbereich rausnehmen. Das ist auch schon gemacht worden. Aber wie gesagt, es gibt genug Kolleginnen und Kollegen, die sagen, nee, also ich lasse mich hier nicht draus vertreiben. Ich bleibe jetzt genau da. Das hört natürlich auf, wenn es Angriffe im eigenen Wohnumfeld gibt. Wenn man eine Frau und, also in meinem Fall, und vielleicht kleine Kinder hat, dann kann man nicht einfach so über Angriffe hinweggehen. Und dann muss man sagen, ich ziehe mich da raus.
Ist das kurz eine temporäre Entscheidung, dass ich den Startschutz verlasse?
Das ist dann,
bis das vorbei ist, dass ich wieder einfach die Option habe, okay, dann ja.
Das ist im Einzelfall zu betrachten.
Ja, okay.
Das kann man so pauschal nicht sagen. Persönliche Angriffe. Wir hatten ganz konkret einen Angriff auf das Auto einer Kollegin. Das ist angesteckt worden und es gab danach eine Selbstbekennung, wo die Täter ganz genau gesagt haben, wir haben vorher die Wohnanschrift ausgekundschaftet, wir wissen, wo das Auto steht, wir wissen, wo die Wohnung ist. Das macht was mit den Leuten. Das ist auch für eine Polizistin oder einen Polizisten nicht so einfach wegzuatmen.
Nein,
ja, es ist aber auch so ein bisschen für die andere Seite, ja, so ein bisschen Trophäen sammeln, mich da jetzt auch noch öffentlich zu bekennen, dass ich das jetzt auch noch war und da jemanden...
Das ist ja in allen Phänomenen, ja. Ne? Also das ist ja nicht nur...
Oh Gott, ey, trotzdem.
Und das ist,
ich finde es einfach immer nur erschreckend, dass ihr dann sagt, von wegen, es kommt häufig oder du sagst, Josef, zu häufig.
Ja, vor allem, weil ich das auch für mich als Option mal sehe irgendwann.
Um es mal den SLK 43 mal wieder ein bisschen positiver hervorzuheben, das ist bei uns tatsächlich seltener der Fall als bei Ivo. Dass, soweit ich weiß, du kannst mich korrigieren, dass solche Dinge bei uns vorgekommen sind. Aber ja, klar, so eine abstrakte Gefährdung gibt es halt immer. Ne? Sobald du dich mit solchen politisch relevanten Themen befasst und den Leuten, die nun mal straffällig werden, die machen dann im Zweifel natürlich auch kein Halt vor dir. Aber ich sag mal so, die Polizei als solches ist schon eine Abschreckung und da muss man schon sehr, sehr, sehr ideologisiert und wütend sein, um wirklich geplant gegen Polizisten vorzugehen, weil das ist ja wirklich in einem Bienennest stochern oder Wespennest oder wie man sagt, ja.
Leute, die einem vermeintlich höheren Ziel dienen, und das sind Personen, die aufgrund einer politischen Motivation tätig werden, die sind bereit, viel größere Risiken einzugehen für sich selber und für ihre Opfer. Daher kommt auch dieses berühmte Wort von den Kollateralschäden, die man dann eben hinnimmt für das große, hehre Ziel, dem man entgegenfiebert. Wir haben das tatsächlich relativ häufig, dass halt Brandstiftungen begangen werden, die unter Umständen auch Personen gefährden. Ja. Und man nimmt das einfach hin, weil man am Ende die linke oder rechte Weltrevolution anstrebt. Das ist nicht zu unterschätzen. Überzeugungstäter sind viel gefährlicher als Leute, die nur ihren persönlichen Vorteil suchen.
Ja, das hatten wir ja auch, also nicht wir, sondern das war ja in den Medien auch ganz groß, als dieser Reichsbürgerring da hochgenommen worden ist. Und also da denkst du ja auch manchmal so, sag mal, also wenn du dann liest in den Nachrichten, was ein Arsenal an Waffen da beschlagnahmt worden ist, die auch unter das Kriegswaffengesetz fallen, wo du so denkst, sag mal, hackt's noch richtig irgendwie? Und das ist, also ich finde das auch immer sehr erschreckend. Weil ich denke auch so, weißt du was, wie du auch selbst so, ja, ich finde es schön gesagt hast, dann denk das da, was du da denken möchtest, dann behalt das für dich oder red mit Menschen darüber, die das auch so sehen oder erzähl das auch laut irgendwo, das kannst du ja machen, aber verletz halt niemanden, ne? Oder beziehungsweise kritzel bitte keine Wände damit voll, lass bitte irgendwelche religiösen Häuser in Ruhe, zünd einfach auch bitte nichts an, wenn es geht.
Ja, sowieso, na, Hass ist einfach immer schnell da, schnell geschürt und heizt sich natürlich dementsprechend ja auch irgendwie mal an.
Ja, ich frage mich auch immer, was machst du denn, wenn dir das passiert? Also du gehörst ja auch irgendeiner Gruppe an. Es ist ja völlig egal, ob du jetzt, wenn wir jetzt mal auf links und rechts mal kurz da bleiben, wenn du links bist, finden die Rechten dich scheiße. Wenn du rechts bist, finden die Linken dich besonders scheiße. Also was macht ihr denn, wenn ihr von der Gegenseite angegriffen werdet? Wollt ihr dann nicht, dass wir das machen? Also sollen wir euch dann in Ruhe lassen? Sollen wir die Person nicht strafrechtlich verfolgen? Oder also wie ist es? Wie lange sind wir denn dein Feind sozusagen? Das ist ja so das Absurde dahinter. Es ist alles immer sehr widersprüchlich. Extremismus finde ich immer sehr widersprüchlich. In allen Belangen.
Es ist ja, stimmt.
Ja, guck mal, ich habe was Richtiges gesagt. Heute läuft es bei mir.
Es ist halt so, dass die Gegenseiten sich auch immer hochschaukeln. Ja. Das Bekloppte ist ja, dass die sich gegenseitig sozusagen pushen und zu weiteren Straftaten verleiten, obwohl sie ja eigentlich das Gegenüber mundtot und weghaben wollen. Aber gegenseitig befeuert man sich, ne? Weil dann gibt's ja auf, wenn ich sag jetzt mal Linksextreme irgendwelche Rechten zusammenschlagen, dann gibt's Solidarität zwischen den Rechten und die wollen sich dann und stärken sich wieder in der Basis. Dann machen die wiederum eine Rache oder andersrum. Was haben wir davon? Wir haben nur Straftaten, die Polizei ist immer dazwischen und ist trotzdem der Böse, obwohl sie eigentlich nur möchte, dass bitte sich keiner auf die Nase haut. Ja.
Auf einmal sind alle gegen uns.
Ja. Ja, wobei tatsächlich in unserem Phänomenbereich es oft so ist, dass die Polizei gerne als Verbündeter dargestellt wird, damit man die bösen Linken, die ja auf die Polizisten gehen, ja, und die Rechten, wir sind ja auf eurer Seite, ne? Also damit man die eher vielleicht noch für sich bekehrt.
Das wird dann auch, aber
so lange, bis wir halt deren internetfähigen Geräte wegnehmen, dann
Mein Handy, aber nicht mein Handy, bitte.
Nimm alles, aber nicht das.
Ja. Ach Mann, wir müssen mal festhalten. Das haben wir auch schon bei unserer Folge zur Pride letztes Jahr gemacht. Also, liebe Leute, keiner ist besser als der andere, keiner ist schöner als der andere oder glaubt an das Richtigere als wer auch immer. Es, alles ist schön. Es ist
ein bisschen mal die Zwischenmenschlichkeit schätzen. Ja, schlussendlich gibt es schlimmere Probleme
weltweit. Absolut. Es ist eigentlich ist es eine große, schöne, weite Welt, auf der wir alle eine Daseinsberechtigung haben. Und wenn das nicht der Fall ist in euren Augen, dann es sei euch zugestanden, dass ihr das so denkt, aber lasst euren Hass bitte nicht so weit ausufern, dass ihr andere Menschen oder Institutionen oder was auch immer damit verletzt. Das mal an dieser Stelle, dieses kleine Appell.
Ja, vor allem, sie machen sich selbst auch keinen Gefallen. Ne?
Ja.
Die Leute sind ja selber unglücklicher. Die gehen die ganze Zeit mit den Zähneknirschen durch die Welt, lesen Zeitungen oder vermeintliche Zeitungen, die sie als seriös betrachten und steigern sich da die ganze Zeit rein. Und diese Leute sind nur wütend und die tun sich selbst keinen Gefallen.
Ist auch nicht gut fürs Herz. Das ist Stress, ne? Ja, das ist Stress. Also Cortisol-Level. Haltet euer Cortisol-Level gering. Macht Yoga, Pilates. Seht euch andere Länder an. Es ist schön, mal was anderes zu sehen, andere Kulturen kennenzulernen. Ihr Lieben, es war ganz toll, dass ihr da wart. Ihr habt uns, ich finde, ich würde jetzt sagen, also wenn ich jetzt sage, ihr habt uns ganz tolle Einblicke in eure Arbeit gegeben, das ist vielleicht...
Schockierende Einblicke.
Aber trotzdem, ihr habt uns transparente Einblicke in eure Arbeit gegeben. Staatsschutz bleibt Staatsschutz, deswegen konnten wir jetzt auch nicht so transparent sprechen, wie sich das vielleicht manche unserer ZuhörerInnen gewünscht hätten.
Ja, das ist immer sehr, sehr pikant, ne?
Ja.
Man muss immer ein bisschen
aber aufpassen. Das ist halt eben auch unsere Arbeit und ich finde, jeder, der das dann so einfordert, ja, nee. Also das findet halt nicht statt und damit müsst ihr euch eben einfach zufrieden geben.
Genau, aber jeder, der Interesse hat, kann euch ja kontaktieren oder genau. Zu euch kommen.
Ja.
Mit entsprechender Sicherheitsüberprüfung.
Ja, also überlegt euch das gut, wenn ihr zum Staatsschutz möchtet, ob da nicht mal in der Vergangenheit irgendwas war, was heikel sein könnte. Und wenn vielleicht doch, dann stellt euch darauf ein, dass ihr euch dazu erklären müsst. Also denkt vorher nach.
Genau. Also gibt
generell
es von,
im Leben.
Gibt es von eurer Seite noch ein Wort, was ihr nur loswerden möchtet?
Es gibt ein Poster, das gibt schon eine Weile, ein Werbeposter der Polizei. Darauf steht, wir verteidigen auch das Recht, gegen uns zu sein. Das hängt in meinem Büro und ich finde, das ist tatsächlich ein gutes Motto. Dem eifrig nach.
Gut. Josef?
Ja, kann ich nichts hinzufügen, außer für alle Interessierten, kommt gerne in den Staatsschutz. Das macht wirklich sehr viel Spaß trotzdem. Man lernt enorm viel und ich würde mich freuen, weil wir haben genug zu tun.
Ach, schade eigentlich, aber...
Die Optionen sind ja da.
Ja, und für jeden gibt es einen Platz in dieser wunderbaren großen Behörde. Markus.
Schönes Schluss hat das gesagt.
Oder? Wir verabschieden uns von unseren Gästen. Vielen lieben Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und
wir hören uns dann standardmäßig.
In zwei Wochen.
Zwei Wochen wieder. Ich bedanke mich auch recht herzlich bei euch beiden.
Dankeschön. Tschüss.
Ciao.
Bye, bye.